NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Der Roman Der letzte Sommer der Tauben von Abbas Kider nimmt uns mit in den Irak. Noah ist 14 und lebt mit seinen Eltern und seiner älteren Schwester Suad in einem Doppelhaus, dessen andere Hälfte von seinem Onkel Ali bewohnt wird. Auf dem gemeinsamen Dach befinden sich Noahs und Alis Taubenschläge. Noahs Vater handelte mit Kleider für Frauen. Ali betrieb ein Café namens das Halsband der Taube. Aber jetzt ist das Kalifat ausgerufen worden. Die religiösen Sitten werden strenger und die Mudschahedin kontrollieren die Stadt. Ali musste sein Café schließen. Die Jungen Noah, Mohammed und Shirzad bilden die Al Pacino-Bande, möchte gern harte Jungs, die gerne provozieren. Aber jetzt ist Shirzad samt seiner Familie verschwunden. Sie sind Jesiden und Noah muss seinem Vater helfen, in dem Laden für Damenbekleidung alles Weibliche zu tilgen. Auch das Rauchen ist verboten.
Die Hitze des Tages ist erträglicher geworden. Eine leichte Brise mildert die Schwüle. Doch der Gestank verbrannter Zigaretten verdrängt jeden anderen Geruch.
Marlboro wird hingerichtet, verbrannt wie die Hexen im Mittelalter, flüstert plötzlich jemand in mein Ohr. Es ist Onkel Ali.
Sein Auftauchen überrascht mich und ich kann mir ein Lachen nicht verkneifen. In solchen Momenten ist er der Einzige, der Witze macht. Wie gewohnt trägt er eine schwarze Hose und ein kurzärmeliges blaues Hemd. Sein Gesicht ist unrasiert und seine Haare fallen ihm bis auf die Schultern. Er legt eine Hand hinter meinen Kopf, umarmt mich kurz und klopft meinem Vater mit der anderen auf die Schulter.
»Alles gut, großer Bruder?«
»Ja, und sei still«, antwortet mein Vater.
»Schlecht gelaunt, dein Papa«, flüstert Onkel Ali.
Ich will ihm gerade antworten, da fügt er hinzu.
»Hast du die hübschen Frauengesichter und nackten Popos ordentlich geschwärzt?«
»Ja, aber vorher habe ich sie alle geküsst.«
Onkel Ali lacht leise und ich sehe aus dem Augenwinkel, wie mein Vater uns anstarrt, als kämen wir von einem anderen Stern.
»Wie schafft ihr es, in so einer beschissenen Situation heiter zu sein?« »Sei leise«, ermahnt ihn Onkel Ali grinsend. »Beschissen ist kein islamisches Wort. Dafür könnte man dich auspeitschen.«
Mein Vater verdreht die Augen und schweigt. Ein Polizist hebt die Hand und signalisiert uns, dass wir an der Reihe sind. Mein Vater fasst sich an den Ikal, richtet die Kufiya auf seinem Kopf und wirft die Enden des Tuchs über seine Schultern. Er öffnet den ersten Sack, zieht eine Verpackung heraus und wirft sie in die Flammen. In seinen braunen Augen spiegelt sich ein trauriger Glanz. Jeder Gegenstand, den er verbrennt, ist ein Stück seiner Arbeit, etwas, womit er mühsam sein Einkommen bestreitet. Er schaut zu, wie alles zu Asche wird.
»Dein Vater sieht aus, als könnte er jemanden umbringen«, flüstert Onkel Ali mir zu. »Wer unter Mudschahedin lebt und noch nie einen Wutanfall gehabt hat, ist innerlich zerbrochen.«
Ich sehe meinen Vater an, wie er schweigend die Vernichtung seiner Ware vollzieht. Onkel Ali hat recht. Das Leiden der Brüder. Als wir die Bazarstraße verlassen, bleibt Onkel Alis gewohnter Scherz aus und tiefe Falten zeichnen sich auf Vaters Stirn ab. Vielleicht, weil Mutter nicht wie versprochen gekommen ist. Oder weil ihn die Sorge um Suad plagt. Die Anspannung in seinem Gesicht wird deutlicher, als er das Wort Mobiltelefone vor sich hin murmelt. Er spricht nicht wirklich mit uns, aber wir wissen, was er meint. Innerhalb von 2 Tagen müssen alle Mobiltelefone bei der Polizei abgegeben werden. Der Mann im Hispel-Fahrzeug hat das oft genug durch seinen Lautsprecher verkündet. Seine Worte hallen noch in unseren Ohren nach. Die Kinder nennen es das Auto des Kalifats. Das Fahrzeug ist ein Minibus, beklebt mit Plakaten, die die neuen Regeln zeigen. Es fährt unermüdlich durch die Straßen. Jede Durchsage bringt ein neues Verbot. Musik, Zigaretten, Handys. Ein fahrender Unheilsbote. Ich frage mich, wie sich Vater an dieses neue Leben gewöhnen soll. Nicht nur sein Geschäft ist betroffen. Vieles, was er liebt, ist ihm nun versagt. Die Folkloremusik und die Freude darüber, die er mit Freunden bei Festen teilte, gehören der Vergangenheit an. Nächtliche Veranstaltungen, wie die der Sufisten, die bei uns ihre Trommeln schlugen und Tänze aufführten, sind nicht mehr erlaubt. Und dann das Rauchen. Ich konnte mir Vater ohne Zigarette nicht vorstellen. Die Zigarette gehörte zu ihm wie seine Kufiya. Abende im Teehaus in der Nainoa-Straße mit Freunden, Shisha und Geschichten, alles ist vorbei. Es scheint, als wollte man ihm jeden kleinen Genuss nehmen. Onkel Ali, obwohl weniger abhängig vom Rauchen, hat ebenfalls zu kämpfen. Er nennt sich selbst Gelegenheitsraucher und zeigt sich nach außen hin unbeeindruckt. Doch der Verlust seiner Barabende und sein geschlossenes Café wiegen schwer. Ein Wochenende ohne Alkohol? Für ihn unmöglich. Aber Onkel Ali verbirgt seine Gefühle. Er ist das Gegenteil von meinem Vater.
»Gab es von der Ordnungspolizei ein Angebot für das Café?«, fragt ihn Vater.
»Ja, sie wollen den Raum mieten und ein Büro für Beschwerden daraus machen.«
»Haben Sie einen Preis genannt?«
»Sie sagten, ich solle im Verwaltungsbüro nachfragen.«
»Das könnte eine Lösung sein.«
»Na, ich denke noch darüber nach.« »Und der Taubenzüchterverein? Wird der auch geschlossen?«, frage ich.
»Nein, Tauben sind wohl keine Bedrohung, sind weder atheistisch noch religiös. Westlich sind sie auch nicht«, sagt Ali und lacht.
Pünktlich zum Ruf des Muezzins erreichen wir das Haus.
»Raya«, ruft Vater.
Der Duft von Basmati-Reis und würziger Currysoße zieht durch den Hof. Mutter kommt uns entgegen.
»Suad war schwach, deshalb konnte ich nicht kommen, aber es geht dir besser«, sagt sie.
»Hast du die Mobilgeräte abgegeben?«, fragt Vater.
»Noch nicht.« »Wird man erwischt, bedeutet das Geldstrafe oder Gefängnis. Ja, ich mache das morgen.«
Onkel Ali grinst. »Oh, mein ältester Bruder wird gewissenhaft.«
Mutter schaut ihn an. »Du gehst nicht, ohne mit uns gegessen zu haben.« »Wie mich dieser Duft fesselt«, sagt Onkel Ali, und Mutter muss lächeln.
Es sind genau 24. Ich eile hinüber in Onkels Haus. Die Treppen hinauf, zwei Stufen auf einmal, das Herz pocht in der Brust. Endlich stehe ich vor dem Taubenschlag, halte kurz inne, um meinen Atem zu beruhigen. Vorsichtig spähe ich hinein. Ein Moment der Erleichterung überflutet mich. Sie sind da. Regenbogen und Tänzer sind zurück. Und mit ihnen ein Stück zu Hause. Die beiden sitzen nebeneinander, wie sie es immer tun.
»Willkommen zurück«, flüstere ich und schließe die Tür des Taubenschlags hinter mir.
Ich zähle die Tiere. Es sind genau 24. Der edelste Anblick. Ein paar Tage später gehört der Himmel wieder ganz den Tauben. Keine Hubschrauber sind zu sehen, keine Rauchwolken ziehen über die Stadt. Die Schwärme inszenieren ein lebendiges Gemälde, ein Tanz in vollkommener Harmonie. Kein Wunder, dass man unser Viertel den Taubenpalast nennt. Auf jedem vierten Dach steht ein Taubenschlag. Unsere Dächer sind mehr als Dächer. Sie sind Treffpunkte, Vogelheime, Rückzugsorte. Die Leute scherzen. Dort wird jedes Kind mit einem Vogelkescher in der Hand geboren. Es ist nur beinahe eine Übertreibung. Zahlreiche Taubenzüchter leben hier auf engstem Raum, und ich bin einer von ihnen. Genauer gesagt, ich bin der Neffe des Geschäftsführers des einzigen Taubenzüchtervereins der Gegend. Onkel Ali erklimmt das Dach, wo ich, den Rücken gegen den Zaun gelehnt, am Taubenschlag sitze. Er schaut zum Himmel, verfolgt die Schwärme mit seinem Blick. Ayub Othman, Onkels bester Freund, hält den größten Schwarm. 80 Vögel, die er zeitgleich in die Lüfte steigen lässt. Unsere Tauben haben ihren morgendlichen Flug längst absolviert. Einige ruhen in den Nistkästen, andere sonnen sich auf dem Zaun und putzen ihr Gefieder. Onkel Ali setzt sich neben mich. Ich greife zur Tüte mit Brot, die zu meinen Füßen liegt. Das Rascheln lockt die Tauben an. Ich reiße ein Brötchen in Stücke, kaum größer als Granatapfelkerne, und zerkleinere die dann nochmal mit den Zähnen. Die winzigen Bröckchen sammle ich in meiner Hand und lasse sie auf den Boden fallen. Die Tauben eilen herbei und verschlingen sie. Dann weichen sie wieder zurück, beobachten mich voller Spannung, betrachten meine Hand, registrieren jede Bewegung, warten auf die nächste Runde. Onkel Ali schaut mit einer Zufriedenheit zu, die sein Gesicht erfüllt. Das ist der edelste Anblick. Der verirrte altorientalische Vogel. Onkel Ali fällt eine verirrte Taube am Himmel auf. Ich folge seinem Blick und sehe sie. Ihr Flug ist unregelmäßig, keine weichen Kreisbewegungen wie bei den heimischen Tauben, sondern ein zielloses Hin- und Hertreiben. Die Taube fliegt niedrig, schnell, zögert. Kein Ziel, kein Plan. Sie scheint den Weg nach Hause verloren zu haben. Ich hole die schwarze Vogelschreckfahne aus dem Werkzeugschrank und scheuche meine Tauben. Mit energischen Bewegungen schwenke ich die Fahne, um die Tiere in die Höhe zu treiben. Zunächst fliegen sie ungeordnet um das Haus. Dann sammeln sie sich zu einem Schwarm, kreisen höher. Die verirrte Taube bleibt in der Nähe, fliegt hinterher, hält sich außerhalb der Gruppe.
»Sie ist sich nicht sicher«, sagt Onkel Ali, »aber sie wird folgen.«
Doch wir haben nicht viel Zeit. Zwei Taubenschwärme von benachbarten Züchtern steigen ebenfalls in den Himmel auf. Auch andere haben die fremde Taube bemerkt. Wir müssen nun schnell handeln, sonst verlieren wir sie an einen der anderen Schwärme. Onkel Ali holt Schneeweiß aus dem Schlag und setzt sie auf den Zaun. Sie ist unser Lockvogel. Ihre Präsenz beruhigt die anderen Vögel. Der Schwarm zieht wieder näher ans Haus, kreist tief über dem Dach. Die verirrte Taube folgt. Die Bahnen werden enger, die Flügelschläge dröhnen, der Schwarm senkt sich zum letzten Mal, dann landen die Tauben. Auch die fremde Taube setzt sich auf unseren Zaun. Ich verstaue die Vogelschreckfahne im Schrank und streue Futter auf den Boden. Einige Vögel kommen zum Fressen und Trinken herbei, aber die neue Taube bleibt auf dem Zaun sitzen, mit geöffnetem Schnabel, was auf Durst hindeutet. Sie traut sich nicht herunterzuspringen, schaut sich um. Onkel Ali geht langsam auf die neue Taube zu, einen Kescher hinter seinem Rücken versteckt. Nur 2 Meter trennen ihn von ihr. Dann geht alles ganz schnell. Die Taube fliegt los und mit einem Satz springt Onkel Ali vor und erwischt sie. Ich klatsche vor Freude. Ich reiche ihm eine Sicherheitsnadel aus der Taubenwerkzeugkiste. Damit fixiert er die Flügel der Taube und setzt sie dann behutsam auf den Boden. Sie versucht zu fliegen, kommt jedoch nicht weg. Es ist ein vergebliches Hüpfen. Ihr Federkleid ist strahlenrot mit weißen Flügeln. Sie hat einen mittelgroßen Schnabel, eine Federkrause unter dem Kinn, das sogenannte Jabot und gleichmäßige Rosetten.
»Sie ist jung, oder?«, frage ich. »Ich schätze, sie ist 8 Monate alt.«
»Ein Weibchen.«
»Richtig.«
»Möwchentaube.«
»Genau, bravo, Noah! Eine altorientalische Möwchentaube.«
»Warum werden sie Möwchen genannt?«
»Das weiß ich nicht. Vielleicht wegen der Form ihres Schnabels.«
»Sie ist wunderschön. Hoffentlich gehört sie keinem der Mitglieder im Taubenverein.«
Onkel lächelt. »Wer kümmert sich heutzutage um einen verirrten Vogel? Die Leute haben andere Sorgen. Aber wir werden herausfinden, wem sie gehört. Und wenn nicht, gehört sie uns.«
Ein Funken Hoffnung. Onkel Ali bricht zu einem Freund auf. Ich bleibe auf dem Dach und beobachte freudig die neue Taube. Ich hoffe, dass kein Taubenzüchter aus der Nachbarschaft vor unserer Tür auftaucht. Jedes Mal, wenn eine ihrer Tauben bei uns landet, verlangen sie sie zurück. Während die Zeit verstreicht, träume ich davon, meinen Schwarm zu vergrößern. Vielleicht sogar mit dieser Möwchentaube, von deren Art ich bisher noch keinen Vogel besitze. Die Mittagshitze hat die meisten Menschen in ihre Häuser getrieben. Klimaanlagen summen, Zikaden zirpen. Alles scheint stillzustehen. Nur der Wind wirbelt Staub, Zeitungsseiten und Plastiktüten in die Höhe. Ich sitze im Schatten des Taubenschlags, eine blaue Wanne mit kaltem Wasser steht neben mir. Die Tauben planschen darin mit begeistertem Flügelschlag, werfen winzige Tropfen in die Luft, die wie glitzernde Splitter im Licht tanzen. Ihr durchnässtes Gefieder klebt eng an den Körpern, lässt sie lächerlich aussehen, fast wie durchweichte Kuscheltiere, tropfnass aus der Wanne gezogen. Der Gedanke entlockt mir ein Schmunzeln. Mein Magen verkrampft sich, ein Grollen mahnt mich, dass es Zeit ist, hinunterzugehen und etwas zu essen. Ich erhebe mich, klopfe den Staub von meinen Händen und Kleidern und verlasse das Dach. Kaum bin ich im Elternhaus, klopft es an der Tür. Mein Puls beschleunigt sich. Das Klopfen hat eine Dringlichkeit, hoffentlich kein Taubenzüchter. Als ich die Tür öffne, steht Josef Al-Hariri davor, der Ehemann meiner Tante Halima. Sein Gesicht ist ernst, die Anspannung greifbar. Ich begrüße ihn, doch seine Antwort ist kurz und scharf. »Ich habe gute Nachrichten für Suad«, sagt er. »Ich muss mit ihr sprechen.« Sein Ton lässt keinen Widerspruch zu. Ohne ein Wort trete ich zur Seite. Im Wohnzimmer finde ich meine Schwester, wie sie auf einem Kissen sitzt und gedankenverloren an einer losen Naht ihres Gewands zupft.
»Suad, Josef ist draußen. Er will mit dir reden.«
Meine Worte bringen sie in Bewegung. Hastig erhebt sie sich, greift nach ihrem Niqab, den Handschuhen und dem langen Gewand. Alles liegt ordentlich gefaltet auf dem Sofa. Mit geübten Bewegungen zieht sie sich die Stoffe über, bis nur noch ihre Augen sichtbar sind.
»Er sagt, es ist wichtig«, füge ich hinzu. Sie eilt zur Tür.
Ich bleibe im Hof zurück, den Rücken an die Wand gelehnt.
Meine Mutter tritt in den Wohnzimmertürrahmen, ihre Hände ineinander verschränkt, den Blick nach außen gerichtet.
Dein Mann lebt, sagt Josef ohne Umschweife. Walid ist in Haft. Du darfst ihn am nächsten Freitag besuchen.
Meine Mutter lächelt. Ihr Gesicht ist mit einem Mal von Licht erfüllt.
Josef reicht Suad einen Zettel. Das ist die Adresse. Dein Name steht auf der Besucherliste. Nimm dein Ausweis mit.
Wie geht es ihm? Warum ist er im Gefängnis?
Fragt Suad, ihre Stimme ganz dünn.
Das weiß ich nicht.
Vielen Dank, Onkel, sagt Suad und schließt die Tür.
Sie dreht sich zu uns um. Ihr Blick bleibt an dem Zettel haften, als suchte sie darin Halt. Ihre Finger zittern, Tränen stehen in ihren Augen.
Mutter tritt zu ihr, umarmt sie und Suad bricht zusammen. Ein Schluchzen wie ein heftiger Sturm.
Er lebt, flüstert sie immer wieder. Er lebt.
Toybin und Toyba. Ich lege mich aufs Sofa und denke an Suad und ihren Mann Walid. Er war Polizist im alten System und galt als vermisst, seit die Mujahedin die Stadt mit ihren schwarzen Flaggen überrannten. Wochenlang hatte Suad getrauert, überzeugt davon, dass Walid tot sei, besonders nach dem Propagandafilm, der überall gezeigt wurde. Auf großen Bildschirmen, selbst an der Kreuzung im Viertel Medina, lief er ein ganzes Wochenende lang, ein grausames Freiluftkino. In diesem Film sah man hunderte junge Männer mit nackten Oberkörpern, die hingerichtet wurden, begleitet von den Rufen »Gott ist groß« und »Das Kalifat bleibt und wächst«. Jetzt weiß sie, ihr Mann lebt. Doch Suad hat jede Leichtigkeit längst verloren. Hinter ihrem Niqab verbirgt sich derzeit ein blasses Gesicht mit Augenringen. Damals war sie wie eine Taube, frei und unbeschwert und mit sicherem Rückweg nach Hause. In ihren farbenfrohen Kleidern bewegte sie sich voller Anmut und ihre langen schwarzen Haare tanzten dabei im Wind. Suads Freundin Karima erzählte mir einmal, wie sie sich früher auf dem Schulweg gegen Jungs behauptet hatte, die sie belästigten.
Die ließen uns in Ruhe, weil Suad wusste, wie man sich wehrt. Sie zog ihre Sandalen aus und rannte hinter ihnen her. Die Jungs gaben später stolz damit an, von ihr getroffen worden zu sein.
Suad wusste immer, was sie wollte. Nach ihrem Studium der Betriebswirtschaft arbeitete sie in der Stadtverwaltung. Sie nahm sich Zeit für die Menschen, hörte ihnen zu, löste ihre Probleme.
»Deine Tochter ist ein Geschenk Gottes«, sagte unsere Nachbarin einmal zu meiner Mutter, nachdem Suad ihr bei einer Erbschaftsangelegenheit geholfen hatte.
Als sie Walid Sultan kennenlernte, hatte ich nur einen kleinen Schwarm von 6 Tauben. 1,5 Jahre ist das her. Onkel Ali brachte mir damals bei, wie man Toyba und Toybin unterscheidet.
Toyba haben dickere Hälse und breitere Köpfe. Sie halten die Schwanzfedern tiefer und fächern sie auf, während sie gurren. Toybinnen stolzieren vor ihnen mit wippendem Schwanz.
Ich musste lachen, denn oft erinnerten mich die Tauben an die Menschen im Viertel. Die Jungs mit ihren erhobenen Köpfen, die Mädchen mit ihren anmutigen Bewegungen. Suad spazierte wie eine Täubin auf der Hauptstraße und Walid schien der Täuber zu sein, der sich groß machte, ihr folgte und sie umwarb. Als er um ihre Hand anhielt, lehnte Suad zunächst ab. Walid Sultan hatte sie kurz zuvor auf der Straße aufdringlich angemacht, das hatte sie uns selbst erzählt. Sie drohte ihm mit ihrer Sandale.
Für meinen Vater war die Sache klar. Eine ehrenhafte Familie, sagte er. Walid ist ja Polizist.
Suad stellte nur eine Bedingung. Sie wollte weiterarbeiten. Walid stimmte zu. Ihre Hochzeit war prachtvoll, mit einer Band und mit Borchtänzerin. Nach der Hochzeit zog Suad in Walids Elternhaus, wenige Straßen von uns entfernt. Oft besuchte sie uns, sprach mit Mutter über ihren unerfüllten Kinderwunsch. Die Monate vergingen und schließlich wurde sie schwanger. Dann kam das Kalifat und alles änderte sich. Ihr Mann verschwand von einem auf den anderen Tag, Frauen durften nicht mehr arbeiten. Suad, schwanger, ohne Mann, ohne Einkommen, wusste nicht wohin. Sie hatte ein paar Ersparnisse, Vater unterstützte sie, sorgte dafür, dass es ihr an nichts fehlte und holte sie zu uns zurück. Seit ihrer Rückkehr schlafen Suad und Mutter im Schlafzimmer, Vater und ich auf Matratzen im Wohnzimmer, die abends ausgerollt und morgens wieder weggeräumt werden. Mutter sagt, eine schwangere Frau dürfe niemals allein im Bett liegen. Das bringe Unglück.
Ich schließe meine Augen. Dass Walid noch lebt, ist ein Wunder.
Zum ersten Mal seit langer Zeit habe ich heute etwas in Suats Gesicht gesehen, das ich Hoffnung nennen will. Ein Nachmittag im Vogelbazar. Am Nachmittag klopft es an der Haustür. Schon wieder habe ich Angst, jemand könnte die Möwchentaube zurückfordern, aber es sind nur mein Freund Mohammed und sein kleiner Bruder Ahmed. Ich habe ganz vergessen, dass wir verabredet sind, um zusammen auf den Vogelbazar zu gehen. Schnell schlüpfe ich in meine Sandalen und trete hinaus auf die Straße. Magst du Tauben, Ahmed?
Ja, ich habe schon eine. Sie heißt Bräune, weil sie ganz braun ist.
Und willst du noch mehr Tauben?
Ja, auf jeden Fall. Eine Taube allein ist doch traurig. Ich habe mein ganzes Geld vom Zuckerfest dabei.
Damit kannst du dir bestimmt 3 gute Tauben kaufen. Der Bazar liegt etwa 20 Gehminuten entfernt auf einem offenen Gelände am Ende der Nainoa-Straße. Dort stehen Autos mit Käfigen voller Tauben auf ihren Dächern, nur wenige Kunden schlendern umher. Wir treffen Omar Al-Qaisi, einen bekannten Taubenzüchter aus unserer Nachbarschaft. Er ist Mitglied im Verein, Taxifahrer und ein regelmäßiger Gast im Café meines Onkels. Seine riesige Nase und die großen Hände verleihen ihm das Aussehen eines Metzgers, doch er ist ausgesprochen freundlich.
Wie kann ich euch helfen?
Wir wollen ein paar Tauben für Ahmed kaufen.
Junge oder erwachsene Tauben?
Seine Frage richtet sich an mich, doch ich warte, bis Ahmed antwortet.
Junge Tauben, sagt er.
Hier habe ich eine Warzentaube, 4 Tümmler und 3 Trommeltauben, erklärt Omar.
Ich verstehe sofort, aber für Ahmed klingen die Begriffe wie Fremdwörter.
Was bedeutet das? Fragt er.
Omar, mit seinem typisch verschmitzten Grinsen, beugt sich zu Ahmed hinunter.
Warzentauben haben auffällige Nasenwarzen. Sie sind treu, manchmal ein bisschen zänkisch und fliegen gut. Man nutzt sie als Brieftauben.
Er hebt die Arme, als wollte er seine Muskeln zeigen.
Tümmler sind Akrobaten. Sie schlagen in der Luft Purzelbäume.
Mit einem Fingerschnippen bewegt er seine Hüften wie ein Bauchtänzer.
Und Trommeltauben, das sind die Musiker. Ihre Täuber gurren laut und kräftig. Grack, grack, grack.
Omar breitet die Arme wie Flügel aus und schließt dabei die Augen. Wir brechen in schallendes Gelächter aus. Omar hat das Talent zum Clown. Ich inspiziere die Tauben, prüfe Schnäbel und Gefieder, besonders die Schwanzfedern und entscheide mich für eine Tümmler, eine Trommel und eine Warzentaube. Omar fixiert ihre Flügel mit Sicherheitsnadeln und legt sie vorsichtig in eine Pappkiste mit Luftlöchern. Wir bezahlen und verabschieden uns.
Ahmed hält die Kiste wie ein Schatz, während Mohammed immer wieder versucht, durch die Luftlöcher hineinzuspähen. Auf dem Rückweg erkläre ich ihnen, wie sie die Tauben versorgen sollten.
Zuerst brauchen sie Zeit, um den Taubenschlag kennenzulernen, sage ich.
Den haben wir schon, ruft Mohammed stolz.
Ahmed hat ihn zum Geburtstag bekommen.
Du bist ein echter Glückspilz.
Ahmed strahlt übers Gesicht.
Lasst sie heute im Schlag, damit sie sich eingewöhnen. Morgen setzt ihr sie auf das Dach des Schlags, damit sie die Umgebung sehen. Füttert sie 3-mal täglich mit frischem Wasser und Getreide. Weizen und Hirse sind am besten. Nach einer Woche könnt ihr die Flügelfesseln entfernen. Wenn ihr Hilfe braucht, sagt mir Bescheid. Und ihr müsst eine der Tauben als Lockvogel bestimmen. Eine Taube, die auf dem Zaun bleibt und den anderen Orientierung gibt. Die Flügelschwungfedern des Lockvogels müsst ihr stutzen, damit er nicht wegfliegen kann.
Kannst du mit zu uns nach Hause kommen und uns zeigen, wie man das macht?
Na klar.
Der knetende Schatten. Am Morgen des lang ersehnten Freitags knetet Mutter den Brotteig mit solcher Kraft, dass kleine Mehlwolken in die Luft steigen. Es sieht aus, als würde sie ihre Sorgen in den Teig drücken, als könnte sie die Unruhe in ihrem Innern damit bändigen. Vater und Suat sind früh aufgebrochen, um Walid im Gefängnis zu besuchen. Ich sitze am Küchentisch, vor mir ein spärliches Frühstück, das ich kaum anrühre. Meine Gedanken kreisen um Walid. Ich bin überzeugt, dass seine Lage nicht allzu ernst ist. Wäre es anders, hätte Josef al-Hariri sich nicht die Mühe gemacht, seinen Verbleib zu klären. Josef ist ein Mensch voller Widersprüche. So erzählt man es bei uns zu Hause. Zu Zeiten des Diktators war er Beamter in der Sicherheitsbehörde, einer Institution, deren Sicherheit mehr Angst verbreitete, als sie Schutz bot. Mit dem Einmarsch der Amerikaner und dem Sturz des Regimes wandelte er sich sofort in einen Informanten und Berater.
Josef ist ein Meister der Anpassung, hat Vater einmal gesagt.
Er arbeitet mit jeder Regierung zusammen und pflegt gleichzeitig Kontakte zu deren Gegnern. Früher betrat er kaum eine Moschee, Heute trägt er einen langen Bart und tritt als eifriger Verfechter der Scharia auf, als wäre dies schon immer seine Bestimmung gewesen. Er hat weiterhin den Posten des Viertelvorstehers inne, eine Position, die er erstaunlich geschickt verteidigt. Es spielt keine Rolle, wer die Macht innehat. Josef findet immer seinen Platz.
Selbst wenn Außerirdische die Erde erobern würden, wäre er vermutlich ihre rechte Hand, scherzte neulich Onkel Ali.
Für Josef zählt nur eins, sein eigener Vorteil. Ich stelle mir Josef wie einen erfahrenen Taubenzüchter vor. Er lässt seine Vögel nur bei klarem Himmel fliegen und greift lediglich ein, wenn kein Risiko besteht. Hätte sich Walid ein schwerwiegendes Vergehen zu Schulde kommen lassen, hätte Josef ihn niemals ausfindig gemacht. Trotzdem bin ich angespannt. Für Suad bedeutet dieser Besuch alles. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass sie später mit einem strahlenden Lächeln nach Hause kommt. Mutter knetet den Teig weiter, ihre Bewegungen gleichmäßig, fast mechanisch. Doch ihre Augen wandern immer wieder zur Tür, als erwartete sie jeden Moment ein Klopfen, das die Rückkehr von Vater und Suad ankündigt. Ich stehe auf, um hoch zu den Tauben zu gehen. »Mama?« »Ja?« sagt sie und hebt kurz den Kopf, ohne die Hände aus dem Teig zu nehmen. »Der arme Teig hat dir nichts getan.« Ein Lachen bricht aus ihr hervor. »Hau ab, du!« Ich springe aus der Küche. Die Hoffnung auf Rückkehr. Als Vater und Suad das Haus betreten, sehe ich die Erschöpfung in ihren Gesichtern. Suads Schultern hängen herab. Vater tritt direkt vor den Ventilator und trinkt hastig das Glas Wasser, das Mutter ihm reicht. Ich sitze auf dem Sofa und beobachte.
»Walid sitzt in einem Umerziehungslager«, sagt Vater schließlich. Seine Stimme klingt rau, als kostete ihn jedes Wort Überwindung. »Er hat sich ergeben, als die Mudschahidin die Stadt übernahmen. Das Gericht hat ihn als Soldat der ungläubigen Regierung eingestuft, der bereit zur Reue ist.« Mutters Haltung entspannt sich kaum merklich, ein Zeichen des Aufatmens.
»Das ist doch gut«, sagt sie.
6 Monate Umerziehungshaft«, fügt Vater hinzu, und Mutters Lippen formen ein leises »Das ist doch nicht schlecht.«
Suads Augen sind von dunklen Schatten umgeben, die Müdigkeit ihrer Seele scheint in jede Bewegung einzudringen. Doch bei Mutters Worten huscht ein kaum sichtbares Lächeln über die Lippen. Für einen kurzen Moment kann ich ihre Hoffnung sehen, dass alles gut wird.
»Er sieht abgemagert aus«, sagt Suad. »Sein Bart ist lang und er zitiert ständig Verse aus dem Koran.«
Mutter tritt einen Schritt näher zu ihr.
»Er hat mich immer wieder gebeten, seine Mutter zu besuchen«, sagt sie und fängt an zu weinen.
Mutter umarmt sie sofort. Für längere Zeit sagt keiner etwas, bis Suad die Stille durchbricht.
»Das Leben meines Mannes ist ein einziges Chaos.«
»Aber er lebt«, sage ich.
»Und das ist alles, was zählt«, flüstert Mutter.
Pascal Oudys mit der 2. von 9 Folgen aus dem Roman »Der letzte Sommer der Tauben« von Abbas Guider. Das Buch ist im Hansa Verlag erschienen, das Hörbuch bei Hörbuch Hamburg. Diese Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Michael Hafke. Am 4. Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine finden heute zahlreiche Gedenkveranstaltungen statt. Dazu sind unter anderem EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und EU-Ratspräsident Costa nach Kiew gereist. Bundesverteidigungsminister Pistorius hat im Deutschlandfunk eine weitere Unterstützung für die Ukraine angemahnt, zumal es sich aus seiner Sicht nicht nur um einen Abnutzungskrieg handelt.
Was viel schlimmer ist als das, ist, dass gleichzeitig während von Putins Seite aus vorgegeben wird, mit Amerikanern und Ukrainern zu verhandeln, ein Terrorkrieg gegen die Zivilbevölkerung tobt. Mir kommt das in der Berichterstattung und auch in der Wahrnehmung in der Öffentlichkeit immer ein bisschen zu kurz. Was dort jede Nacht passiert, hat ja mit Eroberung eines Landes nichts zu tun. Hier wird Zivilbevölkerung terrorisiert bei minus 20 Grad. Und kein Quadratmeter Boden wird damit gewonnen, sondern die Moral der Ukrainer soll gebrochen und das Land zerstört werden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht